Gloria Vanderbilt. Die war am Montagmorgen, 17. Juni 2019, mein Geburtstag dieses Jahr, nach dem Kampf gegen Magenkrebs gestorben. Erhielt einen Wert in Treuhandfonds in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. Seit ihrer Geburt, Entschuldigung. Sie war die Tochter von einem ganz reichen Familie Vanderbilt, die dem Eisenbahnindustrie dann mitgebaut haben und hat das alles dann geerbt. Sie baute ihre Karriere als Schauspielerin, Künstlerin, Modedesignerin und so weiter, hat ein ganz weltliches Leben gelebt, hat aber ein paar Söhne. Als sie gestorben ist, hatten sie, ich möchte mich auf zwei Söhne konzentrieren, und zwar Anderson, der Kleinen da, und die andere Christian, der Großen. Diese zwei Söhne, als sie gewachsen sind, sind eines ist bekannt, die anderen eher nicht. Eine, Anderson Cooper, ist arbeitet für CNN und ist sehr bekannt, ist selber Millionär, und das ist sein Bruder. Ich habe kein gutes Bild von ihm jetzt, ein moderner Bild, also eine Christian. Linke Seite ist Anderson. Und diese zwei Söhne, als die Mutter gestorben ist, Anderson Cooper bekam 1,5 Millionen von seiner Mutter in Treuhandfonds, wobei sein Bruder enterbt wurde und nichts bekommen hat, wegen einem vor Jahrzehnten entstandenen Streit. Das ist die Geschichte von zwei Söhnen. Und heute möchten wir auch eine Geschichte von zwei Söhnen, eigentlich von zwei Müttern, könnte man sagen, betrachten. Und zwar in Galater und im vierten Kapitel. Galaterbrief und im vierten Kapitel. Und vielleicht hast du, wie ich, diese Geschichte oder dieses Abschnitt in Galaterbrief gelesen und gedacht, was kann das für eine Bedeutung haben? Aber ich finde es so schön, wie Gottes Wort uns immer was zu sagen hat und so ein Segen ist. Und ich möchte sagen, diese Stelle ist auch sehr praktisch für jeden hier. Jeder braucht diese Geschichte von zwei Söhnen. Es gibt dieses Roman, die Geschichte zweier Städte. Aber heute ist es eher die Geschichte zweier Söhne. Ich möchte das vorlesen, Galater 4, Vers 21 bis 31, ein bisschen wiederholen. Galaterbrief geht um das Problem in einer Gemeinde, wurde geschrieben wegen einem Problem in einer Gemeinde, dass die nicht durch den Glauben, jemand ist gekommen, hat gelehrt, hey, du bist nicht nur durch den Glauben gerettet, sondern durch deine eigenen Werke, durch deine fleischlichen Bemühungen kriegst du das hin. Und ohne das wirst du nicht Gottes Verheißungen durch Abraham erleben. So waren dann die Juden nicht gesegnet, wenn sie nicht das Gesetz gefolgt hatten, wie im Alten Testament, die das machen mussten, um zu zeigen, dass sie an Gott geglaubt hatten. Aber jetzt mussten sie das auch machen. Und zwar mussten sie sich beschneiden lassen. Sonst waren sie nicht gesegnet von Gott. Und Paulus sagt, sowas verdirbt das Evangelium. Sowas ist ein Fluch. Weil es bringt Menschen unter einem Fluch. Und manchmal muss man ganz direkt reden, weil es um Leben und Tod geht. Es geht um Freiheit und Sklaverei, was wir heute betrachten werden. Und wenn du denkst, ja, ich bin gerettet, ich habe das schon hinter mir, diesem Thematik durch den Glauben allein. Wir können jetzt weiter, können andere Themen betrachten. Ich möchte sagen, dieses Thema ist immer noch für uns heute, auch wenn du Jesus kennst, aktuell. Die Geschichte von zweier Söhne. So kommt Paulus zu einer Stelle, wo er sagt, spricht von dem Gesetz, und er sagt am Anfang in Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, ihr wolltet unter dem Gesetz Mose leben, unter diesem fleischlichen Gesetze. Also meine ich Die Gesetze an sich sind nicht fleischlich, aber die Bemühungen, das zu machen, war fleischlich. Aus dem Fleisch das zu machen. Er sagte, hey, ihr wollt unter dem Gesetz sein? Und dann sagt er, hört ihr das Gesetz nicht? Er macht es ein bisschen fast sarkastisch. Er sagt, okay, ihr wollt unter dem Gesetz sein, aber habt ihr überhaupt im Gesetz gelesen? Und eigentlich, in dieser Stelle, wird er vom Gesetz, vom Alten Testament, uns zeigen, wie Gott uns retten wird. Das heißt, es ist nicht, dass der Neue Testament irgendwie die Geschichte neu schreibt, sondern Gott hat es immer so gedacht. Es ist immer durch den Glauben, dass wir gerettet werden. Es ist nicht, dass Abraham gerettet wurde durch seine Werke. Nee. Es ist alles durch den Glauben. So lese ich diesem Abschnitt vor. Und ich möchte uns kurz zeigen, wenn wir das lesen, damit ihr ein bisschen aufmerksam mitlesen können, was er hier sagen wird. Und zwar, du hast hier drei Abschnitte. Der erste Abschnitt werden wir sehen, die Geschichte wird erzählt. Dann zweitens, danke, wird die Geschichte gedeutet. Verse 24 bis 25, er sagt, dieses hat einen bildlichen Sinn. Er gibt uns eine inspirierte Deutung von der Geschichte. Und dann kommt zum Schluss die Anwendung. Verse 26 bis 31. Was sind die Folgen von diesem Geschichte? Okay, ganz einfach. Eine gute Predigt, haben sie immer gesagt, hat drei Punkte. Und so hat Paulus das schon gut gemacht hier für uns. Okay, drei Punkte. So, schau das an, wenn wir das lesen. Da wird die Geschichte zusammenfassen, was Heinz von Alten Testamenten im Detail vorgelesen hat. Dann wird es Sinn gegeben, was das zu deuten hat. Und dann die Anwendung davon. Ich lese es vor. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hat, einen von der Magd und einen von der Freien, das ist der Hagar und der Sarah. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von den Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebührt, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebirst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborene verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd in ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Nun, in diesem Abschnitt haben wir die Geschichte zweier Söhne. Und ich möchte fragen, Geschichte von zwei Mütter. Und ich möchte fragen, welche ist deine Mutter? Wer ist deine Mutter im geistlichen Sinn? Vielleicht kommt das komisch vor, aber so macht Abraham mit dieser Geschichte, gibt uns ein Beispiel. Es ist schön für einen Prediger, wenn das Beispiel schon gegeben ist. Ich muss das weniger aussuchen. Das Beispiel vom Alten Testament von dieser zwei Frauen. Nun, Gott hat diesen zwei Geschichten zusammengebracht. Und ich möchte das ein bisschen wiederholen. Du hast, vielleicht sollen wir es anschauen, 1. Mose, Kapitel 12. Das ist wirklich verwurzelt in dem Alten Testament. Eigentlich ist Neuen Testament wirklich im Neuen Testament, im Alten Testament verwurzelt. Das ist der Boden für das Neuen Testament. Und ohne das Alten Testament gibt es keine neuen Bund und Neuen Testament. Und 1. Mose 12 kommt Gott zu diesem heidnischen Mann, zu diesem Mann, der auch Götzendiener war, aber anscheinend an Gottes Furcht auch hatte. Und Gott sprach zu ihm in Kapitel 12, Vers 1. Der Herr sprach zu Abraham in 1. Mose: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Haben wir gerade gesungen, gell? Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Gott gab Abraham diese Verheißung. Du, von dir kommt eine große Nation. So eine wunderbare Verheißung. Nicht nur ein Kind wirst du bekommen, sondern ein ganzes Volk kommt aus dir. Aber es gab dieses Problem. Abraham war, wie er sagt in Vers 4, er war 75 Jahre alt. Gibt es einen Mann hier, der 75 Jahre alt ist? Oder knapp davor? Vielleicht dann 2, 3? Okay. So eine große Hoffnung, Nachwuchs zu haben in dem Alter, ist nicht wirklich deine Perspektive mehr, ne? Aber für Gott war es immer noch. Für Abraham. Und seine Frau, umso ernster war von ihrer Lage, sie war 10 Jahre jünger, zwar 65 Jahre alt, aber war nach der Zeit, nach dem Gebärsalter. Es war unmöglich, sie war unfruchtbar. Das heißt, es war nicht, dass sie Kinder hatten und sie sagen können, oh super, welches Kind wird dann diese Verheißung bekommen? Sondern es gab nicht. Und es konnte nicht passieren. Und du würdest denken, okay, dann macht das Gott das gleich. Aber wenn du später schaust in Kapitel 15, ist es immer noch nicht geschehen. Wir wissen nicht, wie viele Jahre inzwischen gekommen sind, aber wir wissen schon, also eigentlich hier glaube ich, es ist 10 Jahre danach gekommen. Das ist in Kapitel 16, das ist 10 Jahre, aber hier ist dazwischen ist vielleicht 5, 6 Jahren. Nichts ist passiert und Gott bestätigt das. Er sagte, als Abraham sagte in Kapitel 15, ich gehe ja doch kinderlos dahin und was mache ich dann? Ich habe einen Knecht, vielleicht wird er das machen. Logisch, zu der Zeit, wenn keine kinderlos war, dann das Knecht würde dann die quasi Nachwuchsvertretung für den Herrn sein. Logisch für ihn. Aber Gott sagt, nein, von deinem Leib wirst du ein Kind bekommen. Du würdest denken, okay, dann, das ist in Vers 4, dann soll das bald stattfinden. Und es ist interessant, wie Gott bei jeder Verheißung ergibt mehr Details. Okay. Er sagte in Kapitel 12, du wirst eine große Nation sein. Und jetzt sagt er, er wird in dieses Land wohnen. Eine Nation braucht ein Land. Hier ist dieses Land, Kapitel 15. Es gehört euch. Vom Strom Ägypten bis zum großen Strom von Euphratstrom. Das wird eure Nation sein. So eine Verheißung. Immer noch kein Weg, wie erklärt. Wie macht Gott das? Er sagt nicht. Gut, die Zeit rennt und die Zeit in diesem Fall ist nicht der Freund von so einer Geschichte, weil es wird nicht klappen, je älter man ist, oder? Man wird nicht jünger. Sarah wird auch nicht jünger. Und so in Kapitel 16. Abraham ist jetzt, hat 10 Jahre gewartet, stell dir vor. Heute ist 2019. So er wartet, nicht in 2020, nicht 21, nicht in 24, 2027, immer noch nicht. 2029. Immer noch keine Aussicht. Wo ist Gott? Hat er vergessen? Was machen wir jetzt? Wie werde ich ein großes Volk haben? Und so kommt Abraham in eine Krise. Man könnte sagen, der Kinderwunsch war da, aber es ging um die Verheißung. Und so in Kapitel 16 nimmt Mose oder Abraham das in der Hand. Das heißt, es gibt hier eine menschliche Lösung. Und es kam in diesem Fall von einem ganz getreuten Person, anvertrauter Person, seiner eigenen Frau. Nun, diese Geschichte, diese Lösung kommt uns schon ganz daneben vor. Und es ist. Aber wir müssen sagen, in der Gesellschaft war das üblich, sowas zu machen. Das rechtfertigt das nicht. Aber das war die übliche Lösung. Das heißt, es gab eine menschliche, weltliche Lösung. Und so, obwohl er früher geglaubt hatte, einfach auf Gottes Verheißung hingeglaubt, jetzt kommt er in Zweifel. Und er nimmt eine von Menschen akzeptablen Lösung an. Eine menschliche, weltliche Lösung. Und das Furchtbare daran ist, scheinbar hat es geklappt. Er versucht etwas, die Gott nicht angesagt hatte. Und es sieht aus, dass es geklappt hat. Natürlich haben sie sich gefreut. Super, jetzt habe ich den Nachwuchs. Aber natürlich kommen dann Probleme und Spannung zwischen der Magd, die war Sklavin von Sarai und Sarai. Menschliche Lösungen klappen manchmal kurzfristig, aber langfristig kommen natürlich die Früchte vor. Und so war es auch hier. Abraham, vielleicht hat er daran gezweifelt, dass dieses das Kind der Verheißung sein würde, aber vielleicht auch nicht. Das ist noch die Lösung war. Anscheinend hat er trotzdem geglaubt, weil in Kapitel 17 dann, als Gott zu ihm gekommen ist, sagte er, in Kapitel 18, Gott sagte von Sarai, Kapitel Vers 15, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sara soll ihr Name sein und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Sie war 89 Jahre alt. Okay. Ich habe den Männer gefragt, wer hier ist 75 Jahre alt, aber ich werde nicht die Frauen fragen, wer 89 Jahre alt. Das wäre nicht geschickt. Okay. Aber überleg mal, 89 Jahre alt. Und Gott sagt, deine Frau wird dir ein Kind gebären. Und ich denke, was Abraham gemacht, hätten wir auch gemacht. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah, ein 90-Jährige, etwa gebären. Und Abraham sagte zu Gott, so sagte er in seinem Herzen, und dann sagte er zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Er ist schon da. Er hat sein Herz schon auf ihm gerichtet. Dies ist das Kind der Verheißung. Die menschliche Lösung war für ihn das Richtige. Aber Gott sagt nein. Jetzt ist das Kind vielleicht 15 Jahre alt, schon Teenageralter. Vielleicht hat Abraham ihm schon gesagt, hey, dein Kind, dieses Kind wird, du Kind wird dann die Verheißung bekommen. Vielleicht hat Abraham ihm gesagt. Aber Gott sagt, nein, deine Frau wird das Kind bekommen. Ich sage euch, ich bin nie müde von dieser Geschichte. Ist unglaublich, aber es geht hier um den Glauben von Abraham. selbst im Alten Testament. Gut, das ist dann im Kurzen die Geschichte von zwei Söhnen. Dieses Kind ist geboren dann in Kapitel 21 ist die Geburt Isaaks angekündigt. Und jetzt ist er 100 Jahre alt, als das Kind geboren ist. Und so ist Gott treu zu seinen Verheißungen. Wir sehen das. Paulus greift diese Geschichte zu als Beispiel für das, was er in Galaterbrief sagen möchte. Er sagte, diese Geschichte hat für uns auch einen bildlichen Sinn. Nun, wir brauchen die inspirierte Offenbarung, um diesen bildlichen Sinn zu wissen. Sonst können wir das nicht wissen. Aber Paulus gibt es hier für diese Geschichte. Das heißt, es gibt mehr dazu als nur, was wir auch gerade gesehen haben durch den Glauben und die Treue Gottes, sondern wir sehen hier ein Beispiel für diesem Leben mit dem Herrn durch den Glauben und den Leben unter dem Gesetz. Vers 24 sagte er dann, vielleicht sollte ich dann die Verse davor lesen, weil eigentlich, was wir hier sehen, ist, die Geschichte wird dann erklärt in seinem Sinn. Okay? Du hast Ismael von Hagar, habe symbolisch ein bisschen mit Bilder gemacht, weil Ismael ist dann der Vorfahren von der Arabien. Und dann hast du Isaak von Sarah. Und so sagt er, dass Abraham zwei Söhne hat, einer von dem Markt, einer von den Freien. Aber der von dem Markt war nach dem Fleisch geboren, der von den Freien jedoch durch die Verheißung. So, du hast hier das Problem, wurde in die eigenen Hände angenommen, ohne Gott zu fragen. Abraham hat die Lösung ausgedacht oder von seiner Frau das angenommen. Und du hast Isaak, war Gottes Weg annehmen. Durch die Verheißung Gottes kam das Kind. Es war das Kind, die Freien jedoch durch die Verheißung. Jetzt kommt der bildliche Sinn. Dies hat einen bildlichen Sinn, Vers 24. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Und jetzt erklärt er das Alten Bund und den Neuen Bund. Du sagst, neuen Bund kann ich da gar nicht damit anfangen. Eigentlich hast du heute das schon gezeigt, dass du das damit anfangen kannst, weil du hast im Alten Testament umgeblättert. Das ist der alte Bund. Du warst im alten Bund. Aber wenn wir zurück zum Galaterbrief kommen, sind wir in dem neuen Bund, der Neue Testament. Gottes alte Verheißung zu Abraham und auch Mose weiter geklärt. Und den neuen Bund. Und diesem zwei Bündnisse sind dann die Deutung von dieser Geschichte. Eines hat mit Berg Sinai zu tun. Das sind die Sklaverei in den Gebirg. Das ist Hagar. Das heißt, wenn wir an Berg Sinai denken, denken wir an ein Ereignis im Alten Testament, oder? Und zwar was? Die Tafel. Die 10 Gebote, das Gesetz wurde gegeben und Mose stieg auf den Berg und da hat er mit Gott getroffen und hat das bekommen. Gott hat mit seinem eigenen Finger die 10 Gebote gegeben. Er hat deinen Willen gezeigt, wie die Menschen, wie Israel leben sollte. Und die ganzen Gesetze danach sind das Auspacken, wie das für Israel aussehen sollte. In kulturellen Bereichen, gerichtlichen Prozessen, im sozialen Bereich und so weiter. Auch im gesundheitlichen Bereich, wie sie sich ernähren und so. Das war für Israel dann, was sie leben sollte. Was auch im Neuen Testament gesagt wurde, einige von denen haben aufgehört. Wie die Gesetze, Ernährungsgesetze, Stoff in deiner Kleidung wird unterschiedlich gemischt jetzt, das durfte nicht unter Israel und so weiter. So, der Alten Bund und den Neuen Bund, das war auf Berg Sinai gegeben. Das ist dann Ismael von Hagar. Und die anderen ist Isaac. Und zwar ist der neue Jerusalem. Der sagt in Vers 26, dass Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Das bringt uns zu dem zweiten, der dritten. Du hast das Problem in der eigenen Hände annehmen, fleischlich zu lösen. Du hast Berg Sinai und du hast die Sklaverei. Hagar war ein Sklaven. Und Ismael war das Kind einer Sklaven, versklavt. Aber Isaac war von den Freien. Und dann hast du die Erwartungen, was wir danach sehen. Und das ist dann die Folgen, kommen wir gleich dazu. So, das ist, dass ihr versteht, hier sind zwei Geschichten. Ein Sohn von dem Sklaven, einen Sohn von der Freien, von Sarai. Einen durch menschliche Lösungen, fleischlich gelöst, Ismael. Die andere durch Gottes Verheißung. Gott sagt, ich habe euch versprochen, ich mache das. Ihr müsst nur daran glauben. Und so ist es parallel zu dem, was hier gelehrt wurde in der Gemeinde. Wie wirst du vor Gott gerechtfertigt? Du musst das selber in der Hand nehmen und das selber lösen. Fleischlich, menschlich, auch, werden wir später sehen in Kapitel 5 und 6, weltlich. Weil, wenn wir anfangen, von uns selbst menschlich das zu lösen, dann kommen wir schnell wieder in der Verbundenheit und sind auch im weltlichen Bereich gefangen. So ist die Frage, welche ist deine Mutter? Welche Mutter hast du? Bist du versklavt? Oder bist du frei? Die Anwendungen kommen dann, und zwar ab Vers 27. Was sind dann die Folgen davon, dass du unter der Sklave bist, der Sklav bist zu der Sünde, unter der Sünde gemacht, oder wenn du frei bist? Vers 27, er sagte, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, das war die Sarah, die du nicht gebirst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehne leidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Die erste Folge, Anwendung davon, dass wir frei sind oder versklavt sind, ist die Freude. So ist die Frage, hast du die Freude, die Gott dir geben möchte? Die menschliche Lösung gibt manchmal eine täuschende, kurzfristige Freude. Ich habe das selber gemacht. Ich habe selber meine Erfüllung gefunden. Ich habe Jesus zwar, aber ich brauche das auch. Ich brauche meinen eigenen Weg zu gehen. Ich brauche die Welt und ihre Spiele und ihre Unterhaltungen, um wirklich genügsam zu sein. Ich brauche das alles. Es gibt eine gewisse Freude da. Okay. Hagar hat kurzfristig die Freude gehabt. Ja, ich habe das Kind bekommen. Ich bin der. Schau. Ich bin wirklich gesegnet. Aber es war kurzfristig. Es war täuschend. Und es ging um sich. Selbst die Lösung, die Sarah ausgesucht hatte, es ging letztendlich um sich. Sie wollte selber dann diesem Segen haben. Durch meine Sklaven habe ich ein Kind bekommen. Menschlich, selbstsüchtig, egoistisch. Ich will vor Gott gesegnet werden. Ich will gut vorkommen und profilieren vor anderen Menschen, vor anderen Gläubigen. Mich. Wie sehe ich vor anderen aus? Wie komme ich anderen vor? Komme ich an Sonntag und sehe ganz geistlich aus? Geht es um mich? Oder geht es um Gott und seine Verheißung? Du hast zwei Geschichten, Ismael und Isaak. Die Freude aber im Herrn ist echt. Es ist ewig, es dauert, es ist dauerhafte Freude. Er sagte, freu dich, du Unfruchtbare. Auch in den Umständen, wo anderen das sehen, du bist unfruchtbar. Durch die Verheißung Gottes hast du die Freude im Herrn. Und Freude im Herrn ist anders als nur happy sein oder kurzfristige Freude, die bei einem Party oder einer Feier erlebt wird. Das ist kurzfristig. Oder ein Spiel spielen oder einen Film anschauen, das ist kurzfristig. Aber die Freude im Herrn ist etwas innerlich, ist etwas dauerhaft. Es ist etwas, das Paulus sagt im Philipperbrief, das ist ein Hauptthema, freut euch im Herrn. Und ich habe gelernt, in jeder Situation ja, zufrieden zu sein. Ich vermag alles durch ihn, der mich kräftig macht. Er ist in mir, ich bin wirklich zufrieden. Mit viel Geld, wenig Geld, Mangel oder satt. Hab alles. Freude im Herrn kommt durch die Verheißung Gottes. Nicht durch deine eigenen Bemühungen, deine eigenen Lösungen. Die zweite Anwendung, ich habe die nicht an den PowerPoint, aber die zweite Anwendung, vielleicht soll das hier machen, dass wir das sehen können, was die Deutung ist. Du hast Mose und du hast das Kreuz. Du hast dann Ismael, die Bedeutung des Bundes, alten Bundes, was Mose auch gebracht hat, das Gesetz Mose. Und du hast dann das Kreuz, in dem es alles erfüllt ist. Und die Verheißungen in dem Kreuz Jesu. So hast du dann aber diese Anwendungen. Die Freude hast du. Aber zweitens, zweite Anwendung ist Vers 28. Er sagt, ihr aber Brüder seid wie Isaak Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborene verfolgte, so ist es auch jetzt. Wenn du diese Botschaft, den Glauben, durch den Glauben allein annimmst, sollst du auch erwarten, dass Verfolgung kommt. Es kommt auch Verfolgung. Das ist der Weg Jesu. Wie Hagar, wie Ismael, dann Isaak bis zu dem heutigen Tag verfolgt, ist es auch im geistlichen Sinn, wenn du Jesus gehörst. Du wirst verfolgt, wenn es durch den Glauben allein. Wenn du wirklich das Evangelium folgst. Und deswegen kommt diese klare Entscheidung, die Jesus, die jeder treffen muss. Stehst du wirklich zu Jesus allein? Oder versuchst du, deine eigene Mischung zu machen mit Jesus und was? Jesus und meine guten Werke, die Beschneidung in diesem Fall. Nur dadurch bist du wirklich glückselig. Versuchst du durch Jesus und der Welt. Jesus und ein bisschen Sünde. Dann bin ich fröhlich. Paulus sagt, du musst ein klares Cut machen. Stoße die Macht und ihren Sohn heraus. Denn der Sohn der Macht soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Geschwister, jeder von uns muss klar entscheiden. Ist Jesus und seinem Weg genug? Oder brauche ich was hinzu? Lebst du wirklich in der Freiheit, die in Jesus zu finden ist? Oder versuchst du, diese Freiheit so auszubreiten, weiter als Jesus? Wenn wir an Freiheit denken, vielleicht liegt in uns, ich habe selber überlegt, wir sind Kinder unserer Gesellschaft, kann man sagen, und überlegt, okay, wir sind jetzt fast Enkelkinder, Urenkelkinder von der 68er Generation. Okay? Und ich bin vielleicht Enkelkind oder Urenkelkind. zwei Generationen Abstand. Aber wenn wir an Freiheit denken, denken wir an solche Freiheit? Freie Liebe, freies Leben, frei zu machen, was ich will? Das ist nicht Freiheit, wie Jesus das sagt. Und muss ich selber dann mich kontrollieren? Okay. Die Freiheit finden wir in Jesus, in seinen Willen, in seinem Wort, das zu folgen. Wir dürfen ihm folgen und sein Wort folgen. Da ist Freiheit. Deswegen sagt er es an 30. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Für die Freiheit, Vers 1 von Kapitel 5, für die Freiheit in Christus uns frei gemacht, steht nun fest. Und lebe in dieser Freiheit. Steht nun fest in Gottes Wort. Steht nun fest, ihm ernst zu nehmen, ihm ernst zu folgen. Da finden wir die Freiheit. So ist die Frage für uns heute, die Anwendung. Lebst du in der Freiheit in Jesus? Oder erwischst du dich wieder, nach der Sünde zu leben? Oder wieder unter den fleischlichen Bemühungen zu leben, unter dieser Sklaverei? Die Kraft, die wir brauchen, Jesus nachzufolgen, hat er uns zur Verfügung gestellt. Sind wir bereit, ihm nachzufolgen, ihm nachzugehen? Zweitens, lebst du in die Freude in Jesus? Lebst du in die Freude in Jesus? Oder denkst du, dass er nicht genug ist? Ihm nachzufolgen, denken manche, das ist langweilig. Ich brauche auch was hinzu. Und drittens, freust du dich auf der Erbe, die du in Jesus zu erwarten hast? Wenn wir Miterben mit Jesus sind, wenn wir Söhne der Freien sind, Kinder der Freien sind, dann haben wir eine Erbe zu erwarten. Er spricht von dem Jerusalem droben, dem neuen Jerusalem. Freust du dich darauf? Oder denkst du, dass du schon deine neue Jerusalem hier gefunden hast? Hier ist schon schön. Hier ist gut. Ich mache meinen himmlischen Bereich hier und bin zufrieden. Nein. Hier wird es immer täuschende, kurzfristige Freude. Aber im Herrn, in dem neuen Jerusalem, da ist die echte Freude. Und zwar für ewig. Leben wir dafür? Wer ist deine Mutter? Bist du immer noch ein Kind der Magd? Ein Kind unter der Sklaverei? Oder bist du freigekauft mit dem Blut Jesu Christi, dass du für ihn lebst, dass du in seiner Freiheit lebst und dein Leben so engagierst für ihn, weil er dich geliebt hat und dein Leben für dich hingegeben hat? In diesem neuen Bund haben wir umso mehr Grund zu freuen und in ihm zu leben und nach seinem Wort zu leben. Lass uns in dieser Freude in unserem Herrn Jesus, in seinem Wort, in seinem Leib Christi, gemeinsam als Geschwister, bei dem Abendmahl, dass wir das heute feiern, in dieser Freude heute leben. Wir beten. Lieber Herr Jesus, wir beten dich an und freuen uns, deine Kinder sein zu dürfen. Dein Wort, Herr, ist so erstaunlich wunderbar und hat uns so viel zu sagen. O Herr, lass dein Wort in unserem Herzen wirklich Wurzeln schlagen. Wirklich, Herr, dass wir dein Wort uns verändern lassen, dass wir mehr von deiner Freiheit heute schmecken und genießen. dass wir Kinder des Königs sind, dass wir dir gehören dürfen. Lass das, Herr, sein. Lass uns, Herr, dass du uns haben willst und dass wir nicht mehr die Welt gehören, dass wir nicht mehr unserem alten Menschen, dem alten fleischlichen Begierden und menschlichen Lösungen gehören, sondern dir und deine Verheißungen. Amen.